Hallo Katjana.
Hey.
Na, wie geht's dir?
Gott,
hast du noch ganz rote Backen?
Ja, und das war so ein cooles Gespräch, wirklich. Das war
ja,
das ist
das
so
jetzt
cool.
Auch schon ein bisschen her.
Ja, ich weiß, aber ich habe dir jetzt also
das
ich weiß,
Grinsen könnte auch mal aufhören, nee, aber
das Ding ist, ich weiß nicht genau, wie ist denn so die Richtlinien, weil also sie folgt mir jetzt auf Instagram. Ich wollte halt nicht sofort zurückfolgen, weil ich denke so, boah, dann denkt sie, ich bin ein bisschen zu pushy. Ich weiß nicht, oder soll ich es jetzt machen? Soll ich ihr sofort schreiben? Ich weiß es
immer
nicht.
Immer drei Tage warten.
Drei Tage warten?
Drei Tage nach dem ersten Gespräch.
Aber dann kann ich schon ein Bild liken? Ich weiß es nicht genau. Mann.
Erst folgen, dann Bild liken.
Aber ohne Scheiß, ich gehe davon aus, dass wenn Leute mich kennenlernen, dann denke ich immer, so müsste ich wahrscheinlich rüberkommen. So cool ist, wie die Frau ist, bin ich wahrscheinlich auch. Also so, ich habe mir einfach gedacht so, die ist einfach wahnsinnig toll.
Ja.
Boah. Kannst du mir nochmal die Folge abspielen lassen?
Schon wieder?
Ja, ich will es nochmal hören.
Okay, einmal noch. Hier, nur für dich.
Aber du wohnst in Hamburg?
Ja, seit 6 Jahren jetzt.
Wo bist du davor gewesen?
Davor war ich in Bayern und davor in Nordrhein-Westfalen. Also gebürtig in Nordrhein-Westfalen, dann bin ich nach Bayern, dann wieder nach Nordrhein-Westfalen zu meinen Eltern, weil ich nicht mehr wusste, wohin.
Mhm. Und dann so 2 Tage später auf jeden Fall raus.
Auf jeden Fall
nicht
hier.
Genau. Okay, ich weiß, wo ich nicht sein will.
Genau. Ich hab's halt
aber Nordrhein-Westfalen, sag mal, wo?
Da? Bergisches Land, Wermelskirchen heißt es.
Wie?
Wermelskirchen.
Shoutout to Wermelskirchen an dieser Stelle.
Ja, genau. Meine Mutter.
Oder Hörgrenzhausen, daher komme ich, das ist auch.
Wie heißt es?
Hörgrenzhausen.
Das wo ist das?
In Reusbern. Das ist bei Koblenz, das ist in Westerwald.
Ach so, nee, bis dahin sind wir gar nicht gekommen.
Nee.
Das war meinen Eltern zu teuer.
Okay, und danach?
Ja. Und danach nach Hamburg, von heute auf morgen. Ich weiß es noch, wie gestern, es war der 8. Dezember. Nein, es war der 8. Januar, dabei habe ich unterschrieben. Aber es war der 13. Dezember, ich war eingeladen auf einer Weihnachtsfeier in Hamburg und habe bei meinen Eltern auf dem Sofa bei Immobilien Scout nach Wohnung geguckt. Und da war sie. Eine 2-Zimmer-Altbauwohnung, 670 Euro warm. Kriegst du nicht mehr, ne?
Nein.
Richtig schön, mit Balkon, Blick auf den Michel. Und ich dachte natürlich, kriege ich niemals. Dann bin ich auf diese Weihnachtsfete gefahren, habe mir vorher diese Wohnung angeguckt. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne die Wohnung. Da wollten die aber Mieterauskunft und all diesen Schlons.
Ja.
Das war mir viel zu anstrengend. Dann habe ich gesagt, sorry, ich habe die ganze Zeit Eigenheim gehabt, die ganze Zeit. Ich habe keine Mieterauskunft, was natürlich gelogen war.
Oh.
Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Und dann habe ich dann hochgeflunkert, dass ich natürlich Journalistin bin und nur unterwegs bin und gar keine Zeit habe für den ganzen Kram jetzt.
Ja.
Und dann haben die mich am nächsten Morgen um 8 Uhr angerufen und haben gesagt, sie haben die Wohnung.
Oh mein Gott, wie geil ist das denn?
Ist das nicht irre?
Also ich sag ja auch immer, Lügen bringt dich weiter.
Ja, manchmal, also, ich finde auch, ich weiß nicht, ich meine,
eine, das war jetzt ein witzig gemeint, aber das ist, man muss
manchmal, ja, ja. Ich weiß, ja, haben wir uns jetzt hier doof geredet? Nein.
Ach, also ich
sag's, wie es ist. Manchmal, also ich, in meinen Privatbelangen, ich sag mal so, in meinen Privatbelangen, wenn es wirklich niemanden schadet, und das hat ja auch meiner Mieterin nicht geschadet, sondern ihr auch noch gut getan,
ja.
Es war ja letztendlich die richtige Entscheidung,
ja, ja,
mich zu nehmen.
Aber es ist ja so wie beim, ich weiß nicht, ob du schon mal früher in der Jugend, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, es gab ja ganz viel WG-Castings.
Ah ja.
Und da habe ich auch Sachen gesagt, sowas wie, ich bin die Ordnung pur und ich liebe es zu spülen und sowas. Und da flunkert man ja auch immer.
Da flunkert man auch ein bisschen.
Nach 3 Wochen,
ne,
merken sie einfach, das war alles hinten und vorne, hat das nicht gestimmt.
Gelogen.
Aber mein Vater hat auch mal was gemacht, das kann ich nicht erzählen, genau. Das,
ja,
sollte ich nicht erzählen. Manchmal
muss man echt, weißt du, es gibt auf Italienisch, sag mal, prima si pensa, poi si parla. Und das ist das Einzige, was ich mir von meinem italienischen Ex gemerkt habe, ja, weil das wirklich Sinn macht. Erst nachdenken, dann reden.
Erst nachdenken, dann reden.
Mhm.
Das ist genau das Gegenteil, was man macht, wenn man improvisiert.
Ja.
Denn bei der Improvisation gilt die Regel, don't think twice.
Ja, aber das hast du eben ganz gut gemacht, weil du wolltest ja improvisiert schnell was erzählen von deinem Vater. Und dann
habe ich gemerkt, nee, ich habe ja, das ist vielleicht nicht, kommt so gut an, wenn mein Vater.
Oh, und jetzt wollen es alle wissen. Ne?
Ja,
jetzt alle so.
Obwohl,
oh,
ich kann es auch erzählen. Nee, und zwar geht es nur darum, dass er einen Studienplatz bekommen hat und der wollte eigentlich nach Freiburg und er war halt bei einer anderen Schule und der kam nicht mehr rein in die Freiburger Schule, das ist schon 100 Jahre her. Und weil sein NC nicht hoch genug war oder irgendwas. Er hat Psychologie studiert. Und dann hat er aber einfach gesagt, dass er, ich weiß gar nicht mehr, was genau es war, aber sowas, eine allergische Reaktion auf irgendwelches Essen hat in der Mensa und er muss ja das Mensa-Essen essen. Und es war irgendwie sowas so, dass er das alles konstruiert hat. Und damit haben sie gesagt, ja, also wir sehen ja auch kein anderes Lösung, als dass sie nach Freiburg gehen, um da zu studieren.
Siehst du?
Und dann hat er so auch einfach so seinen Weg so irgendwie so hergerichtet. Und ich glaube, ja.
Also ich finde das legitim. Ich finde so Flunkereien sind legitim. Ja. Sie dürfen halt niemandem schaden.
Ja.
Ne?
Ja.
Okay.
No, I agree. I mean, ich will noch ein Beispiel nennen von meinem Leben, aber...
Wo habe ich denn das letzte Mal so richtig geflunkert, um zu profitieren? Ich mache das total oft bei am Flughafen so, Gepäckgedöns, dass ich dann mich an die Business Class stelle oder so.
Und aber da spiele ich immer dumm. Da spiele ich immer sowas wie, ach, ich darf nicht hier sein?
Ah ja, das hat bei mir nicht funktioniert. Manchmal meinst du...
Blonde hair, I can do it.
Und der Accent, you know.
But really? I don't understand. I'm not allowed to eat everything here for free.
Ja, geil. Nee, aber sonst flunkern.
Ich habe immer beim Reisen, also wenn ich reise, da habe ich immer... Ich habe total Angst vor Autorität. Und bei so Pass, also so Kontrolleure oder sowas, da bin ich die ganze Zeit meistens, dass ich denke, ich mache schon was falsch, ohne dass ich was falsch mache.
Ah also ja? Dann kann man dir gar nichts mitgeben, ne? Also so schmuggeln oder
Nee, ich hatte mal eine Situation, wie gesagt, wieder zurückkommen zur Autorität, dass ich bin mal über die ich bin nachts nach Hause gelaufen und dann und war keiner mehr auf der Straße. Und es war rotes Licht und ich habe von der Seite gesehen, da ist ein Polizeiauto. Und dann habe ich gestanden und bin nicht über die Straße gegangen und dann dachte ich, boah, jetzt verhalte ich mich ja voll auffällig, dass ich bei Rot stehe, obwohl keine Autos, keine Menschen da sind. Eigentlich, um mich nicht auffällig zu bedingen, sollte ich ja über Rot gehen. Und ich war so verwirrt und so, I'm like, was ist das Richtige, dass ich nicht unauffällig aussehe, obwohl ich ja keinen Fehler gemacht habe. Also nichts falsch gemacht. Also es war ja nicht so, dass ich irgendwas... Aber das ist eine interessante Sache, was... das ist ja auch so, wenn... was Autorität oder beziehungsweise was so eine Polizeiinstanz bei manchen Menschen einfach
schon
auslöst. Ja.
Ja, das ist bei mir gar nicht so. Ich kann da so mit... Kann da richtig mitspielen. Ich erinnere mich nämlich gerade an eine Situation, da bin ich nachts mit einem Schlafanzug zu mir nach Hause gefahren, also von meinem Ex zu mir nach Hause. Bla, bla.
Italiener?
Ja, ja. Das ist ewig her. Und da gab es so eine Straße in Nürnberg, zu der darf man nicht nach 22 Uhr mit dem Auto entlangfahren, um die Burg herum.
Warum? Das sind Hexen.
Nein, weil das alles so, Kopfsteinpflaster ist und die Anwohnerlautstärke und so. Ne? Aber es ist halt einfach unfassbar viel kürzer. Mhm. Und ich wurde angehalten tatsächlich von der Polizei und so. Und dann habe ich geflunkert und habe gesagt, ey, Entschuldigung, gucken Sie mal, wie ich aussehe. Meine Freundin steht vor der Türe, sie hat sich ausgesperrt. Ich bin hier im Schlafanzug, natürlich muss ich jetzt hier schnell. Wollen Sie die jetzt dann nachts allein stehen lassen? Und dann haben die mich durchgelassen. Und ich habe kein Knöllchen, nichts bekommen. Und da kann ich dann echt von einem Moment auf den anderen kann ich das ganz gut. Und das letzte Mal, als ich in Barcelona war mit einer Kollegin, wir hatten keine Drehgenehmigung für diese Ramla da, diese Superstraße, wusste ich auch nicht. Und wir wollten da eine Mod drehen. Und dann kam direkt die Polizei da mit ihren Vespas und dann habe ich denen einfach verklickert, dass wir Journalistenstudenten sind und hier gerade nur üben. Und das haben die geschluckt.
Die so, das ist sehr gut. Die so, wie hält man das überhaupt? Ich weiß es auch nicht.
Genau.
Das mit dieser Kamera.
Wo spricht man?
Vorne, hinten. Und die so, ja, okay, sie. Ja, go, go.
Und das haben die genommen. Und meine Kollegin war nur so, nein, das kannst du nicht machen. Ich so, ja, wollen wir jetzt den Shot oder wollen wir nicht?
Ja,
also los.
Sehr gut.
Ja, das kann, also mit so Autoritäten kann ich ganz gut. Also ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel in den USA wäre ich jetzt vorsichtig, oder in Mexiko oder Türkei oder so.
Ja,
da würde ich jetzt nicht zu hoch pokern, aber... In Italien, Frankreich, Deutschland.
Oh, nett. Ja, nee. Ich hab bei meiner Erfahrung war auch, wo ich mit Polizei mal angehalten wurde, ein Polizeiauto war hinter mir und ich wollte abbiegen oder sowas und dann war es halt rot und dann wieder grün und dann wieder rot. Aber egal, auf jeden Fall hat mich das Auto hinter mir von der Polizei so gestresst, dass ich einfach gedacht habe, ich muss, also beziehungsweise einfach nur so viel Angst eingelöst, dass ich einfach mit dem Auto, also das Auto war hinter mir, Polizeiauto war hinter mir, bin ich einfach über Rot gefahren. Und aber ich dachte, ich soll mich bewegen oder sowas. Und dann hat er mich angehalten und dann weiß ich noch, ich habe alles gemacht. Ich habe angefangen zu heulen. Ich habe angefangen irgendwie zu sagen, so wie kann er das denn machen? Und ich habe ja keinen Fehler gemacht und so. Trotzdem ein Ticket bekommen.
Das ist nicht nett.
Ja, genau. Und er hat die ganze Zeit seine Sonnenbrille nicht ausgezogen. Das fand ich sehr...
Wo war das?
In Amerika.
In Amerika, ja, ich wollte gerade sagen, das wird hier nicht passieren. Ja. Ich bitte dich. Also
das kann man ja nicht machen als Polizisten. Einfach
so ich habe noch nie eine... Hab ich in Deutschland jemals einen Polizisten mit einer Sonnenbrille gesehen?
Nee, und der hat sich auch so ins Auto gelehnt. Das war so...
Ja, nee, also sorry, da sind die nochmal anders drauf, ne?
Ja.
Ja, 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 absolut.
Genau, hier steht es. Aber du hast Nürnberg gerade gesagt. Das
ja,
war,
da habe ich lange gelebt. In Franken habe ich lange gewohnt.
Ich komme nämlich auch aus... Ich habe früher in Fürth gewohnt. Und
nein, in Fürth habe ich gewohnt. Ich sage immer nur Nürnberg, weil Fürth kennt ja keiner. What? Ich glaube es nicht.
Oh mein Gott.
Ich kenne niemanden in Hamburg, der in Fürth gewohnt hat.
Ja.
Warum?
Und ich war in Fürth und war Waldorfschule Nürnberg.
Also ich werde verkloppt.
Ja.
Wo hast du gewohnt in Fürth?
Ach, das weiß ich nicht. Also ich habe da gewohnt bis 86.
Jung. Ja, gut. 87. Ich bin 83 geboren, ey. Das können wir jetzt nicht drüber reden, dass du da warst, wo ich war.
Wann warst du? Naja, okay,
ich
aber du warst dann als.
Mit 19, also wann war ich da? 2002 war ich da.
Wow.
10 Jahre.
Boah, Alter. In Fürth?
Ja, richtig hart.
Oi, oi, oi.
Ja,
kannst du. Nee, aber schon schön. Also,
ja, schon schön.
Schon schön, schön.
Schon schön. Ja, da war ich auch. Hab ich auch 10 Jahre habe ich da gewohnt und mit 10 Kilo mehr. Seitdem ich da weg bin, habe ich abgenommen. Richtig hart abgenommen.
Ja? Ja. Du siehst sehr schön aus. Du bist eine sehr hübsche Frau. Das seht ihr dann später, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Aber.
Nee, aber da habe ich echt wirklich. Da isst du anders. Da gibt es so deftiges Essen und du bist auch nur zum Essen eingeladen.
Was soll man denn sonst machen?
Ja, was soll man da? Da fährst du, da ist Fahrradfahren ein Ausflug für Sonntag.
Ja.
Nicht mal schnell durch die Stadt von mir zu euch. Jo. Ja, es war. Aber
was genau hast du denn da gemacht? Wahrscheinlich studiert.
Nein, jetzt kommt's raus. Das geht an alle da draußen. Ich habe nicht studiert. Und ich arbeite.
Dün, dün, dün.
Ja, das können manche nicht vertragen, glaube ich. Soll ich mich mal vorstellen?
Ja.
Guten Tag. Ich habe nicht studiert, tatsächlich nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur großen Außenhandelskauffrau.
Mhm.
Daraufhin, ich habe bei, soll ich die Firma nennen?
Klar, Shoutout to?
SUSE Linux hießen die, Novell, Betriebssystem. Ich habe nichts gelernt da, wirklich, ich habe nichts gelernt.
Ja, aber wie lange warst du da?
3 Jahre.
Ja,
ich habe nichts gelernt.
Das war mein Abitur, genau.
Ja, ich habe da wirklich nichts gelernt. Weil ich hatte auch keinen Bock. Ne? Also die von der Buchhaltung, die war ganz schlimm, weil die hatte so harten Mundgeruch.
Oh Gott.
Das war richtig schlimm. Und die musste ja die ganze Zeit neben mir sitzen. Und da habe ich
wie
auch...
Wie geht man damit um?
Ja, ich bin... Soll ich sagen, was ich gemacht habe?
Ja.
Ich habe einen Schwächeanfall vorgetäuscht.
Schwächeanfall?
Ja.
Und so,
oh. Ich habe mich so auf den Boden geworfen, so, oh, mir ist nicht gut, ich weiß nicht. Und dann haben die mich nach Hause geschickt, weil ich dachte, ich ertrage es nicht, neben ihr den ganzen Tag zu sitzen. Es tut mir auch ganz leid.
Oh mein Gott, aber das ist ja schlimm, aber da muss man ja was sagen.
Ja, das war ganz schlimm. Die hatte richtig schwarze Zähne leider.
Oh mein Gott.
Ja.
Oh nee, das ist...
Wünschte, man könnte dein Gesicht jetzt sehen. Ja, es war richtig hart. Und deswegen wollte ich dann auch nur noch an dem Empfang sitzen, weil da habe ich Space.
Da
will jeder was von mir. Da gibt es den Tresen für einen Abstand. Und dann habe ich hauptsächlich den Fuhrpark gemacht, die Autos hin und her gefahren, Weihnachtsfeiern organisiert.
Ja.
So eine Sachen. Die dann alle 3 Wochen Berufsschule.
Upsa, scheiße.
Musik, ja. Und dann, um das zu verkürzen, und dann habe ich in einer Werbeagentur angefangen zu arbeiten. Das war auch super toll. Da hatte ich die Stelle als Assistent der Geschäftsleitung.
Mhm.
Du musst dir vorstellen, es war eine Agentur von einem Ehepaar. Und die waren schon, also ich war 26 oder so, und die waren schon auf jeden Fall so, ich will die jetzt nicht beleidigen, aber ich würde jetzt mal sagen Mitte 40.
Mhm.
Beide. Und die haben gemerkt, so wenn die so zu zweit als Paar zu den Kunden fahren, kommt nicht mehr so gut an.
Ja.
Also haben die sich entschieden, du Frau, du machst weiter, du machst die ganze Personalgeschichte und ganze Kohle.
Ja.
Und wir brauchen jemanden, der fix und flott ist und Ideen hat, und mit der gehe ich dann zu den Kunden und präsentiere und so.
Ja.
Und da war ich genau richtig. Ne?
Ah, perfekt.
Ja, pass auf. Und die Frau, seine Frau, die konnte mich gar nicht leiden. Das war ganz schlimm.
Aha, die war eifersüchtig.
Ja, ich weiß, also auf mich bitte
da
nicht.
Da warst du noch 10, da hast du die...
Da warst du schon Prime Real Estate hier. Ja klar, nee, dann sind
das ging ja gar nicht in meinen Kopf, so älterer Mann, jüngere Frau. Das war für mich gar kein Gedanke.
Das ist ganz, lange dauert das, bis man merkt,
deswegen.
Das ist ja.
Ja, das war bei mir überhaupt kein Thema. Nun gut, ich habe einen guten Job gemacht, aber die mochte mich wirklich nicht. Und dann hat die mich irgendwann, war der Mann nicht da und dann. Pass auf, weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Ich kam von der Toilette und wir waren nur 3 Frauen in dem Büro. Und sie sagte, Frau Kailuli, mir ist eine Sache aufgefallen, seitdem Sie bei uns sind. Seitdem Sie hier sind, ist der Toilettenpapierverbrauch gestiegen. Hat sie gefragt, putzen Sie sich dann noch die Nase? Und ich habe so geguckt wie du gerade. Ich wusste nicht, da war ich noch nicht so schlagfertig. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte.
Das braucht unfassbar viel Arbeit.
Seitdem sie das gesagt hat, weil das ist jetzt 10 Jahre her, achte ich so penibel auf
meine Toilette. Das ist so witzig.
Weil das ist so in meinem Kopf geblieben, weil ich immer dachte, nehme ich jetzt 3 Blättchen oder reichen 2?
Oh mein Gott, das ist so witzig. Ja. Das ist so, also du denkst, aber das ist das Schöne daran, wie hieß diese Frau? Also wir können auch einen Fake-Namen nehmen.
Nennen wir sie Sabine. Oh Gott,
das Geile ist, Sabine ist ein guter Name.
Ja.
Das Geile ist, du denkst immer an Sabine, während du dir dann Popo wischst. Ja. Das ist auch geil.
Auch gut, ne?
Oh mein Gott.
Richtig, ja. Es ist geblieben.
Aber, und dann 3 Tage später wurdest du gefeiert.
Ja, und wusste der Mann aber nicht. Das war ein Tag, bevor meine Probezeit zu Ende war, wurde ich gefeuert. Da hieß es, und zwar um die Mittagszeit, Frau Kailuli, wir haben uns entschieden, nicht weiter mit Ihnen zu arbeiten. Und ich so, so, ne? Und dann kam ihr Mann rein gerade und ich hatte meine Sachen schon gepackt und wollte gerade gehen. Und der Mann so, Frau Kailuli, ist es nicht so ein bisschen
zu früh
zu gehen? Und ich gucke ihn an und ich so, ich wurde gerade entlassen und seine Frau stand gerade neben mir. Und dann haben die sich angefangen zu streiten und ich dachte, oh mein Gott. Und dann bin ich einfach gegangen und seitdem habe ich nie wieder was von denen gehört. Wow. Und es fing so gut an, weil als ich den Job bekommen habe, ja, da sind die noch mit mir essen gegangen. Ich hatte echt ein gutes Gehalt. Das muss ich jetzt auch sagen. Die haben mir damals, überleg mal, wie alt war ich? Ja, 26. 2.800 Bruttogehalt bezahlt. Das war nicht schlecht damals.
Mhm, ja, ja.
So als nach der Ausbildung, es war schon gut. Ja.
Ja.
Ja, egal. Ja, und danach war ich arbeitslos. Das war im Mai, weiß ich noch. Ja.
Und und dann wurdest diese Situation. Und dann hast du deine Sachen gepackt und rausgegangen und hast gesagt, okay,
ciao.
Ja. Und was für ein Gefühl war danach? Was war so, dass du gesagt hast, ich will in diesem Bereich weiterarbeiten? Da warst du halt sozusagen free.
Da war ich free.
Nicht arbeitslos, free.
Free. Tatsächlich habe ich mich arbeitslos gemeldet? Ich glaube nicht, weil ich dann angefangen habe, auf Messen zu arbeiten.
Mhm. Oh, das habe ich auch mal gemacht.
Ja, das war eigentlich echt interessant.
Ja.
So, ich habe es gibt ja so Biofach, ich weiß noch, die Biofachmesse, da habe ich so ein Waschpulver, Ecoware. Boah, ich mache es nur Werbung heute, ne? da auf diesem Messestand gemacht und die hatten super Schnittchen. Bester Stand, beste Schnittchen, muss ich echt sagen. Und dann noch die Spielwarenmesse, da habe ich auch gearbeitet. Dann auf dem Kongress für traditionell chinesische Medizin. Das war das beste Ding.
Was hast du da gemacht?
Das habe ich alles so mit organisiert für eine Frau. Also bei dem traditionell chinesischen Medizingedöns. Das war Rothenburg ob der Tauber. Das habe ich mit organisiert tatsächlich.
Mhm.
Und das fand ich super, weil ich bin dann immer von einem Stand zum anderen und habe mir diese ganzen Ökoprodukte gegeben und diese Kopfkrauler-Geschichten. Ne? Habe mir dann nur den Kopf kraulen lassen.
Du meinst aber dieses Ding, was man immer jemandem schenkt?
Ja.
Das ist einfach das Go-To-Present of 2008?
Ja, genau.
5, 4 wahrscheinlich?
Das war's. Und das habe ich.
Also für meine wunderschönen Zuhörer da draußen, das ist dieses Metallding. Ich mache mal kurz das Geräusch vor, dann könnt ihr es besser hören. Warte. Hört man das, Chris? Okay. Gut, jetzt wissen die, was ich meine.
Ja, schön, ne?
So ein interaktives
Podcast. Ich finde auch, das ist einfach eines der schönsten Sachen, den Kopf gekrault zu bekommen, oder?
Ja, ja.
Kopfkrauen finde ich schon wirklich hart schön.
Ja.
Ja. Lang her. Naja.
Nee, stimmt. Kopfkraulen ist gut. Ich finde das auch immer, wenn ich zum Friseur gehe und da sie halt meine Haare waschen und dann halt, das ist immer so eine Mischung aus irgendeinem Grund ist man ja auch so gehemmt, weil ich mache dann auch meine Augen zu und wirklich, ich entspanne mich da pur und denke immer so, oder ist das, einerseits denke ich so, die machen ja was Gutes, also will ich denen auch zeigen, dass sie mir was Gutes tun. Auf der anderen Seite denke ich, wie heißt das Wort? Nicht sexuell ist es nicht, sondern zu intim. Weil ich mache die Augen zu und das ist ja eine gewisse Intimität. Das sind die großen Fragen.
Ja, weißt du, das habe ich mir auch lange gedacht. Ich habe früher, bin ich dann mit jedem aufs Gespräch gegangen, ne? So, weil die ja, klar, so beim Friseur, dann, ja, das ist, die machen den ganzen Tag Haare waschen, Haare schneiden, Farbe drauf und. Manche Geschichten können die wahrscheinlich selber nicht mehr hören, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Friseure sehr gerne auch reden.
Ja.
Und
ja,
das finde ich auch vollkommen legitim.
Absolut.
Aber irgendwann habe ich mir gedacht, so, nee, Leute, weißt du was, ich komme hier einmal im Jahr hin, das ist jetzt meine Zeit, ich setze mich hier hin, ich mache die Augen zu und du lässt dir bitte Zeit, mir die Haare zu waschen.
Absolut.
Und ich zahle auch dafür.
Ja.
Weil, weißt du, so, ich mache das ja nicht alle 3 Wochen.
Ja, ja. Aber bist du dann auch so, dass du, während die schneiden und so, da redest du auch nicht?
Nee, ich möchte auch nichts mehr wissen. Ich möchte nicht den Beziehungsstand von fremden Menschen wissen.
Hast du dann,
und so.
Bist du Handy oder Zeitung?
Zeitung. Manchmal bin ich auch einfach ins Spiegel gucken, weil ich sehen will, was sie macht. Oder er.
Da habe ich mal Angst vor, dass die denken, so, ich...
Du traust dir nicht?
Ja, und dann, dass sie dann extra schlecht machen, ah, um okay, mir heimzuzahlen, so. You little bitch.
Ja, so.
Kontrollierst du meine Arbeit?
Ja, genau.
Aber das ist so psychologisch, kann man das alles auseinandernehmen, weil man darf auch nicht zu gut befreundet sein mit den Leuten.
Nee.
Weil dann ist es so, dann kommst du in so eine freundschaftliche Ebene, also oberflächliche Freundschaft, und dann ist es schwierig zu sagen,
gefällt
also,
mir nicht.
Eigentlich nicht so. Dann sagt sie, ja, also, ja, gut.
Ja, oder der Föhn ist zu heiß oder so.
Ja.
Ja, stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde... Ich hatte tolle, tolle Gespräche mit tollen Friseuren dieser Welt, wirklich wahr. Aber
Shoutout to Friseure an dieser Stelle.
Ja, gerne. Aber ich möchte es halt nicht mehr. Ich möchte dahin, dann sollen die Haare geschnitten werden und ich weiß nicht, ich möchte nicht wissen, ob der Freund gerade auszieht oder so. Das ist so, ich weiß auch nicht mal, was ich dann sagen soll. Und dann,
ich hab's gemerkt, ich mache manchmal Waxings. Das ist jetzt ein bisschen...
Genau. Nee, mach ich auch.
Machst du auch.
Muss ich bald wieder.
Bei Waxings... Aus irgendeinem Grund, Friseur bin ich auch schon locker besser damit. Ich bin nämlich nur auf meinem Handy.
Ja.
Bei Waxing, Quatsch, ich laber da und ich will alles über ihre... Ich mache immer Männer. Ich will immer alles über ihre Männer erzählen, weil die einfach so... Dann
aber warum machen wir? Also tatsächlich beim Waxing laber ich auch.
Ich laber nur noch. Ja, ja, ich weiß
aber
nicht.
Aber warum? Weil es uns unangenehm ist und wir damit ablenken wollen? Keine Stille entstehen lassen in Momenten?
Ich glaube, die Stille stimmt. Die Stille, also es ist mir nicht unangenehm und ich glaube, denen ist ja auch nicht mehr unangenehm. Das ist ja ein Job.
Mhm.
Aber es ist irgendwas, ich glaube... Und ein bisschen mache ich es, weil ich mich von meinem... Schmerz ablenken möchte, weil es so schmerzhaft ist.
Ja.
Und ja, vielleicht, weil ich denen gutes Gefühl geben will.
So nach dem Motto, ey, das ist wirklich sehr intim und ich interessiere mich für dich.
Ja, genau.
Ich möchte
alles für den. Ich hatte mal eine, das ist auch schon 100 Jahre her, das war da war ich in New York und das war einer der ersten Male. Und die Frau war gleichzeitig auch Wahrsagerin und sie hat meine Zukunft, während sie zwischen meinen Beinen rausreiste, hat sie mir meine Zukunft gegeben. Und sie meinte, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas war so, dass sie gesagt hat, dass ich glaube, das war so, in 2 Jahren werde ich mich verlieben.
Wann war das denn?
Das war schon 100 Jahre später, also vor ganz langer Zeit. Ja. Und es war definitiv nicht so, dass ich mich...
Nee.
Ich war 8 Jahre Single. Aber ich dachte so, 2 years, girl? Like, that's a long time. Aber das war schon sehr lustig.
Ja.
Also es war halt so, und ich habe die auch sehr schwer verstanden, weil sie eine Asiatin war und es war halt alles so sehr... Aber es war so lustig, weil sie...
Wo gehst du denn hin hier? Nee, nicht noch mehr Werbung.
Ja, nicht,
aber ich mache das auch sehr... ich kann mich noch an mein erstes Mal erinnern, da habe ich einen Kaugummi verschluckt, weil ich diesen Schmerz absolut unterschätzt hatte. Ich war wirklich so wie eine Kerze nach oben und das Kaugummi war weg.
Ich habe das erste Mal beim Bein gemacht und sie haben es einmal gemacht.
Ah, okay.
Nur einmal.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt... Tschüss. Ich bin gegangen.
Ach,
der Schmerz war mir viel zu stark. Ich habe so laut geschrien und ich habe gesagt so, nee, das reicht. Aber ich habe schon auch mal, ich kann mal einer da, diese Freundschaft, da war eine Frau, das war noch in Amerika, die hatte ich immer gehabt, die hieß Pinky, das war eine Inderin. Und ich weiß, bin immer zu ihr gegangen und dann kam ich einmal und sie hat mich so angeguckt, so, ah, oh, You put on a little weight. Ich weiß keine Indien. Put on a little, und ich so, voll, so mein ganzes Herz tut weh. Und ich so, ja, ja, meine Arme. Und sie so, no, no, your face.
Oh, ey.
Und dann ich so, also innerlich einfach nur so alles wehgetan. Und dann zusätzlich dieser
die
Schmerz von außen.
Oh.
I was like, this is just, I just went home and ate. Ganz viel gegessen.
Aber ehrlich, ja, manchmal ist man dann... Zu ehrlich.
Ja, das war also eigentlich erfrischend.
Eigentlich erfrischend, aber es tat weh.
Aber es tat so weh. Ja. Oh Gott, macht das Spaß, mit dir zu quatschen?
Ja, ich finde das auch. Ich frage mich gerade, wenn man das... Ich erinnere mich gerade an meinen ersten Job. Das ist ja jetzt kein Job hier, aber ich erinnere mich gerade an meinen ersten Job, wo wir zwei Frauen waren. Mhm. Und meine damalige Chefin hat gesagt, das machen wir nicht nochmal. Das hält man nicht aus.
Warum? Was?
Weiß ich nicht. Sie meinte, dass es so anstrengend ist, zwei Frauenstimmen zu hören.
Das kann ich verstehen.
Das kann ich auch nicht meinen. Also ich bin jetzt zum Glück ein bisschen heiser. Ja, so, das macht es ein bisschen tiefer.
Ich habe sowieso eine Stimme, mir wurde gesagt, es hört sich an, als ob ich unter Wasser spreche. Mhm. Also...
Was?
Ich weiß auch nicht, woher ich anscheinend. Aber ich verstehe, was du meinst, diese hohe Energie vielleicht und die Stimme.
Ja, ob das so viel Gagaka ist oder so, ich weiß es nicht. Ich mein, also, was mir aufgefallen ist, dass, also jetzt on air, dass natürlich immer mehr Doppelmoderation unter Männern ist, aber jetzt gibt es ja mittlerweile auch so bei der, in der ARD, gibt es ja, wie heißt sie denn? Ach Gott, sorry, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen.
Auf Eva?
Nee, doch, heißt sie Eva? Eva Schulz? Nee, nicht Eva Schulz, eine andere. Ach, suchen wir nochmal raus, so eine Late-Night-Show. Es sind jetzt auch zwei Frauen, wie heißen die denn?
Deutschland oder Amerika?
Sally Weber, kann das sein?
Nee. Deutschland oder Amerika?
Deutschland, ja.
Oh nee.
In Amerika, wie ist das denn da? Sind da oft Frauen?
Frauenduos? Nee.
Frauenduos nicht, ne?
Gar nicht.
Ja. Ich mag das immer nicht. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen so reingehört, also reingeguckt, so bei diesem Podcast so von Frauen und so. Und ich mag das immer nicht, wenn da so, so zwei Frauen sind und das ist dann so schön bunt. Mhm. Und dann jetzt reden wir mal über Sex.
Ah ja, genau, die ganzen Sex-Podcasts.
Oh ja, nee, ey.
Oh ja.
Sorry. Das finde ich ist so, das ist so, das da fühle ich mich nicht vertreten. So.
Mhm. Ich habe die auch noch nie gehört. Ich habe... das ist auch nichts für mich. Es ist zu sehr, dass, was ich glaube, was passiert, ist, dass man in die Vulgarität. Vulgarität? Vulgar.
Vulgär?
Vulgär.
Ja, und dann was ist denn das?
Vulgär. Schreibt es in die Kommentare.
Wenn ihr wisst, was wir sagen wollen.
Was wir sagen wollen. Ich kann auch nochmal am Ende die Auflösung machen. Ganz am Ende, bis zum Ende hören und dann sage ich das richtige Wort. Aber das habe ich so das Gefühl, das springt dann in sowas Vulgäres. Also dieses Sex und zwei Frauen und dann immer sowas wie wir, das ist tough und wir können darüber reden und wir sind so offen.
Ja, und dieses
sowas.
Jetzt können wir endlich darüber reden und so. Nee. Also ich weiß ja nicht, ich habe schon vor 10 Jahren auch mit meinen Freundinnen sehr offen über Sexualität und so gesprochen. Ich finde das jetzt nicht so revolutionär. Hm. Weiß ich nicht. Aber gut, jetzt kommt der ganze Hate gleich, ne? Aber ist mir egal.
Ach nee,
so.
Es gibt keinen Hate. Wir haben nur Liebe. Ja. Aber du hast ja, also das, wir springen mal jetzt wieder zurück. Mhm. Und zwar war ja der Aufhänger, dass du ja nicht studiert hast.
Ach so.
Und du bist ja Journalistin. Mhm. Also so ein bisschen gucken, wie das genau werdegangmäßig wird.
Ja.
Du bist ein kleiner, ganz dünner roter Faden.
Ja.
Von deiner Person. Und das heißt, dann warst du frei und hast dann, also nach diesem Job und hast dann...
Genau, also Journalistin, ich habe mich bis vor 4 Jahren oder 3 Jahren, hätte ich mich nie Journalistin gerufen, um das mal vorwegzunehmen, weil ich mit der ich habe als Moderatorin angefangen, beim Bayerischen Rundfunk damals. Mhm. Also ich war dann, wie gesagt, nicht arbeitslos, aber eben, ich hatte keinen festen Job. Ich habe halt mich freiberuflich halt über Wasser gehalten, so mit Aushilfsjobs in sämtlichen Branchen. Und ein Freund von mir, der Olli, der lebt jetzt in London, war Kamerahilfe, studentische Hilfskraft beim Bayerischen Fernsehen in Nürnberg.
Okay.
Und der hat mir gesagt, hey, die machen eine neue Sendung für die jungen Leute in Bayern beim Bayerischen Rundfunk und die suchen neue Moderatoren. Mhm. Bewirb dich doch da. Und das war damals dann auch so, dass die an den Universitäten halt, wo man Journalismus und so in Eichstätt und sowas ausgeschrieben, kommt zum Casting, bewirbt euch und. Und dann gab es ein offenes Casting. Das heißt, die hatten halt ein Café gemietet. Sowas wird es ja heute nie wieder geben, leider. Und da konnte man einfach hingehen.
Ja.
Für die eben vorher kein Bewerbungsvideo gefertigt haben. Und da bin ich hingegangen. Und da konnte ich einfach vorsprechen. Tatsächlich so eingetragen in eine Liste, gewartet, dann wurde mein Name aufgerufen, dann saßen da so 3 Leute vom Bayerischen Rundfunk.
Ja.
Und bin ich auf die Bühne gegangen, habe eine Aufgabe bekommen und die musste ich dann erledigen.
Ah, okay. Weißt du noch genau, wie die Aufgabe...
Ich sollte eine Umfrage machen zum Mietpreis in München. Ha, immer noch Thema.
Ja, ja. Wen hast du da angesprochen?
Ja, bin ich halt ins Publikum gegangen und habe da irgendwie eine Umfrage gemacht. Dann hatte ich noch das Glück, dass ich irgendeinen bayerischen Politiker noch mit in meine Sätze gepackt habe, von dem ich gar nicht wusste, was der gerade macht.
Ja.
Egal.
Ja.
Aber irgendwie kam das ganz gut an. Und dann haben die mich gefragt, für welchen Radiosender ich arbeite. Da habe ich gesagt, für gar keinen. Und dann wollten die wissen, für wen ich sonst so gearbeitet habe als Moderatorin. Und da kam raus, für niemanden.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich schon meiner nordrhein-westfälischen Art zu verdanken, dass das sehr erfrischend vielleicht war in diesem Rahmen. Und dann habe ich den Job als Moderatorin bekommen beim Bayerischen Rundfunk. Das hieß damals noch Südwild, On3 Südwild. Da sind wir mit so einem Doppeldeckerbus. Wir waren 5 Moderatoren, jede Woche in einer anderen Stadt in Bayern.
Ja.
Und da habe ich dann jede Woche im Wechsel mit den Kollegen live moderiert.
Wie cool. Weißt du denn ungefähr, wie viele Leute sich dafür beworben haben?
Ich glaube, damals waren das so
3000 Leute?
Weil ich glaube, so, die hatten so eine Videoeinsendung von 500, 600, glaube
What?
Ich.
What? Ach, krass.
Ja, das
Ach
waren
so.
Schon, also, ich meine, für das größte Bundesland vielleicht noch ein bisschen wenig, aber so unter den Journalisten, Studenten und so war das, glaube ich, schon ganz, ganz gut.
Cool. War das ein, was war das für ein Gefühl, als du diese Zusage bekommen hast?
Es war ganz witzig. Also ja, ich habe mich natürlich gefreut, weil das natürlich so ein komplett, also seitdem ich diesen Job mache und das damals bekommen habe, ist es für mich andauernd immer noch wie auf Klassenfahrt sein, weil das war nie meine Berufung in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte Journalistin werden, ich möchte vor der Kamera stehen oder so. Das war nie etwas, was mir in die Wiege gelegt worden ist, so von der Erziehung oder von meinen Lehrern oder so. Obwohl es gab einen Lehrer, der gesagt hat, mir musst du zum Fernsehen oder in die Politik. Mhm. Das erinnere ich noch.
Was war das für ein
Geschichtslehrer, und der konnte mich eigentlich nicht leiden und der hat eigentlich nie mit mir gesprochen. Aber als er mit mir gesprochen hat, war es genau dieser eine Satz, und den habe ich mir gemerkt.
Ja, also du benutzt zu viel Klopapier und du musst irgendwas mit Politik machen.
Genau.
Zwei Sätze.
Ja, und dann war das dann so. Und das war eine gute Zeit, weil es halt sehr lustig war. Ich habe super viel gelernt. Aber ich hätte mich da jetzt noch nicht Journalistin gerufen. Mhm. Weil ich aber auch gemerkt habe, dass man da schon, also meine Kollegen haben mich immer unterstützt und ich hatte ein gutes Verhältnis und so. Aber ich habe schon auch damals gemerkt, dass es hieß, du hast ja nicht studiert, du hast nicht volontiert, du hast noch nicht mal das Abitur, ja, kommt an dieser Stelle auch raus.
Das braucht,
Ja, so, aber das hat man schon gemerkt, dass nicht jeder das ganz cool fand, auf der gleichen Ebene so vielleicht mitzumischen, obwohl man einen ganz anderen Werdegang hatte. Mhm. Ich habe halt einfach sehr früh schon Berufserfahrung gesammelt. Ich jobbe seitdem ich 13 bin irgendwie und habe halt so die Selbstständigkeit vielleicht dann anders gelernt und habe halt anders meine Lebenserfahrung geholt. Ich bereue es vielleicht heute, dass ich vielleicht nicht fleißig genug war oder den Mumm hatte, auf meine Eltern zu hören, zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt noch das Abitur.
Krass, bei mir ist es nämlich genau das Gegenteil, dass ich denke so, ich finde es schade, dass ich nicht den Mut hatte zu sagen, ich brauche kein Abitur. Also das ist vielleicht nicht cool, ich weiß es nicht, ob das wie das ist, aber ich denke mal so, das sind 3 Jahre, die ich einfach, die hätte ich nicht gebraucht. Ich habe mich, es war nur Leid, es war nur Stress und.
Ja, ich hatte immer die Geduld, nicht zu lernen. So. Also ich habe
sehr viel gelernt, aber schlechte Noten bekommen.
Ja, bei mir war es so, wenn ich dann gelernt habe, habe ich auch gute Noten geschrieben. Aber
in
einem stillen Raum, das ist für mich heute auch immer noch der Horror. Für mich, also in einem stillen Raum sitzen, für mich ganz alleine und ein Buch haben, ne? Das geht nicht. Da werde ich nervös. Also ich möchte gerne Sachen auch erklärt bekommen. Also lieber gehe ich zu einem Experten, der soll mir das einmal erklären, dann speichere ich das sofort. Aber wenn ich das wissenschaftlich nachlesen muss alles, ne, vergiss es. Ja. Vielleicht, also das war aber schon immer so. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Es war schon mit 13 so.
Ja. Da kauft man sich mal so Hilfsmittel, so diese ganzen gelben Markers und das alles schön zu machen, aber trotzdem bleibt es dasselbe.
Ja, ich brauche immer was Physisches mir gegenüber, was sich bewegt und mir erklärt. Dann speichere ich das.
Sehr schön. Weiter geht's.
Genau. Und dann war ich da 3 Jahre, dann bin ich aber rausgeflogen. Tatsächlich, das muss ich jetzt mal offenbaren und... Die fanden dann eben, irgendwann hatte ich ein Gespräch mit der obersten Abteilung, die meinten, man kann das jetzt nicht mehr so rechtfertigen, dass ich beim Bayerischen Rundfunk arbeite, weil ich ja eben nicht studiert habe.
What? Wirklich?
Ja, das muss ich an der Stelle wirklich, das war wirklich so. Das war so.
Aber glaubst du, die waren mit irgendwas anderem unzufrieden? Oder wie war es? Oder das macht einen schlechten Eindruck? Oder weil das kann ja...
Ja, das weiß ich leider nicht. Also ich weiß auch, dass ich mal ein Gespräch hatte, da war ich, wie alt war ich da? 23 oder 24? 24? Nee, Quatsch. Doch. Siehst du, jetzt bringen wir die Zahlen durcheinander. Mit 23 habe ich im Fernsehen angefangen. Also diese ganze Geschichte mit dem Klopapier war dann...
Danach?
Davor.
Davor,
Das war davor, ja. Also war ich schon, einer 22-Jährigen, die verbraucht zu viel Toilettenpapier. Ja, verstehst du, was soll ich damit anfangen?
Ja.
So, also das war mit 23, habe ich da angefangen und dann war ich da bis 26, 27 ungefähr. ja, nee, bis, ja, egal.
Das war dann die Ausgabe.
Und dann wurde ich irgendwann ins Büro gerufen. Der Vertrag, es war im Oktober und da wollte man ja wissen, geht der Vertrag weiter? Und haben die gesagt, Nadja, für dich geht's hier nicht weiter. Und da haben die mir nahegelegt, dass ich nochmal studieren gehen soll oder so. Und dann dachte ich so, what?
Aber das ist ja dann 15 Schritte nach hinten. Also nach hinten.
Ja, also entweder haben sie damals vielleicht nicht den Mut gehabt, mich wirklich zu kritisieren. Also ich weiß nicht, ob was eine Kollegin oder meine damalige Chefin, die ist leider gestorben, vor ein paar Jahren noch gesagt hat. Sie meinte so, sie sieht mich total als Pressesprecherin von einem großen Unternehmen oder so. Der hat gesagt, versuch mal da so hinzugehen. Mhm. Aber die haben mich jetzt nicht weiter beim Fernsehen gesehen. Vielleicht war ich aber auch, ich war schon sehr aufmüpfig, muss ich sagen. Vielleicht war ich denen zu aufmüpfig und wollten es dann nicht zugeben. Das kann natürlich auch sein, weil ich habe schon mich auch oft laut gemacht, weil, wenn mir was nicht gepasst hat. Das würde ich vielleicht heute auch nicht mehr so machen. Obwohl, sollte ich mal wieder.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und dann hieß es, geh doch, du solltest studieren, dann können wir mal gucken, ob das hier nochmal irgendwie was wird.
Okay, aber in Englisch sagt man, was it a blessing in disguise? Sagt man das auf Deutsch? War es dann im Endeffekt eigentlich auch okay? Oder?
Ja, ich meine, ich wollte danach nicht mehr beim Fernsehen arbeiten. Ich war dann auch ein bisschen verloren so, weil ich dann viele Bewerbungen rausgeschickt habe an Unternehmen. Also back to the roots so.
War das dann wieder zurück nach... Zu den Eltern?
Nee, da war ich noch in Nürnberg. Also ich habe in München gearbeitet, habe in Nürnberg gelebt. Und das war dann echt schwer, einen Job zu finden. Weil die gerade in Bayern ist das natürlich der Bayerische Rundfunk und so, ne? Und dann war ich bei Vorstellungsgesprächen in irgendeinem Industrieunternehmen und die haben dann gesagt, ja, was wollen Sie denn hier? Sie haben doch hier 3 Jahre Live-Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk gemacht. So. Ja. Und ich dachte mir so, ja, trotzdem muss ich aber meine Miete bezahlen, ich habe keinen Job. Und dann habe ich lange gar nichts beim Fernsehen gemacht, dann habe ich mich bei 1 Festival irgendwann beworben.
Genau, ja.
Und dann habe ich das Casting da gemacht und die haben mich genommen. Und dann war ich in Nordrhein-Westfalen wieder.
Aha.
Ja, aber es hat gutes Jahr gedauert, bis ich dann gemerkt habe, fuck, ich kriege keinen Job. Dann versuch's jetzt doch nochmal beim Fernsehen.
Okay. Aber war dann die Begeisterung wieder da, als du dann angefangen hast?
Ja, ich hatte super, also ich meine, auch beim Bayerischen Rundfunk hatte ich super Kollegen. Also ich meine, die Entscheidung, die wird ja nicht von deinen Redakteuren so im Einzelnen gefällt, sondern von der obersten Instanz so. Keine Ahnung, was denen mir nicht gepasst hat, aber es ist ja oft so. Ne? Dann gefällt irgendeiner, sagt dann, nee, die mögen wir nicht und dann ist sie weg. Aber ich hatte super, super Kollegen. Ich erinnere mich an Katrin Pötsch zum Beispiel. Die war super. Mit der hatte ich eine gute Zeit und die habe ich auch immer gefördert. Und dann bei 1 Festival hatte ich auch tolle Mentorinnen, muss ich sagen.
Mhm. Ich muss nochmal, was ist genau 1 Festival?
1 Festival heißt heute ARD One.
Gut, okay.
Und damals war 1 Festival, das war der Digitalsender der ARD, hat man so gesagt. Und da gab es halt das Kulturmagazin 1 weiter, Cold Mirror haben die, ich weiß nicht, kennst du Cold Mirror?
Ja, kenne ich.
Genau, das ist bei 1 Festival entstanden und so. Und 1 Festival in dem Sinne gibt es nicht mehr als Sendernamen, sondern die heißen jetzt ARD One.
Okay.
Und machen aber viel, die zeigen halt so Arthouse-Filme mittlerweile eher und... jetzt mal voll Werbung für den Sender. Ey. Ihr habt mich auch nie wieder angerufen, by the way. Ja, ARD One, könnt ihr euch mich mal wieder kontaktieren. Nee. Da habe ich dann 4 Jahre oder 5 Jahre war ich dann da. Mit 1 weiter gefragt, im Talkformat, 1 Festival, eins weiter im Magazin und Nadja auf den Spuren der Liebe. Und 1 weiter, dieses Magazin, da waren wir auch wieder 3 Kollegen, die das im Wechsel gemacht haben. Und dann hatte ich irgendwann so eine eigene Reportagereihe, die hieß Nadja auf den Spuren der Liebe.
Okay. Self-explanatory?
Ja, klar. Da ging es um die Liebes- und Lebensformen der Deutschen. So. Also verschiedene von Transgender über Liebeskummer bis hin zu Bondage und so ging es da halt einfach um unterschiedliche Formen der Liebe, die wir halt reportagig irgendwie erzählt haben. Und da haben wir 11 Folgen gemacht und dann wollte ich aber auch irgendwann nicht mehr, weil ich...
Jetzt hast du gesagt, ich habe die Liebe gefunden.
Ja, so nee, ich leider nicht, aber weißt du, so in dem Moment. Aber ich dachte so, oh nee, ich will mit Leuten nicht mehr über ihr intimes Leben reden. Da habe ich irgendwann gemerkt, es ist mir too much geworden.
Ja.
So. Da war ich einmal
verständlich, aber auch 11 ist reicht auch.
Ja,
so.
Reicht das auch. Das Heftigste war auch, da waren wir auf einem Sadomaso-Konzert in Hamburg. Haben wir echt zusammengeklappt, ne?
Ey. Sadomaso-Konzert.
Ja, es gibt so SM-Konzerte tatsächlich.
Spielen die da irgendwie Musik, oder?
Die machen Musik, so eine Band, so eine SM-Band, glaube ich. Und dann wird auf der Bühne so mit Lack und Leder und ist da so eine, ich weiß gar nicht, wie das jetzt im Fach-SM-Jargon heißt, halt so ein Mädel, die dann halt der einen unterwürfig ist und die wurde dann auf der Bühne mit Kunstblut bespritzt und geohrfeigt und so.
Hat aber auch Sex gemacht?
Weiß ich nicht. Ich bin dann nämlich raus. Ich weiß noch, wie mein Redakteur mich anguckt und meinte, nein, wir brauchen mal eine Szene, wie du dir das anguckst. Und ich so, oh nee, ich kann nicht mehr. Ja. Das ist mir echt zu hart. Und mich echt dran, lag ich auf dem Boden, ne?
Ja.
Das war mir echt zu hart. Also jedem das seine, aber für mich war es nichts. Und da dachte ich auch so, nee, ich kann das nicht mehr machen. Mit so heftig.
Ja, das kann ich mir, also ich kann es mir, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde oder was man, ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, wenn das einem nicht so liegt, weißt du, so alle so in schwarz und es waren alles natürlich Menschen und so, aber es war halt so sehr düster alles und
ja.
Sehr heftige Musik und für mich war das...
Aggressiv?
Ja, aggressiv, ohne denen jetzt vorwerfen zu wollen, dass sie aggressiv sind, um Gottes Willen, aber es ist halt einfach eine Art fete Stimmung, keine Ahnung, und das war für mich, war das, ey... Dachte ich, boah, kann mich mal einer bitte kurz in den Arm nehmen?
Ja. Und genau, und danach, von ARD One, dann ging es...
Nach Hamburg.
Yay!
Ja, Hamburg. Das war echt toll, weil ich dann... irgendwie hatte ich so eine Phase in meinem Leben, also jeder hat wahrscheinlich, oder viele haben ja irgendwann so das Gefühl, man will auswandern.
Ja.
Und ich hatte das nie. Ich hatte nie das Gefühl, ich will nach Australien oder ich will jetzt, keine Ahnung, im Ausland leben. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, ich will nach Hamburg.
Mhm.
Ich will mal in Hamburg leben. Ich will wissen, wie das hier ist, weil ich bin irgendwie oft hier hingekommen. Und irgendwie dachte ich immer, ich würde gerne mal hier leben. Und dann... 13. Dezember, genau, habe ich mir die Wohnung hier angeguckt.
Mhm.
Einen Tag später habe ich sie bekommen, hochgepokert und bekommen. Und dann, ich kannte halt hier nur ein paar Kollegen so. Also, aber mit denen war ich nicht befreundet. Die haben diese Nadja auf den Spuren der Liebe produziert, Sein Media heißen die.
Aber die sind, weil du meintest, du bist auf einer Veranstaltung hingekommen.
Genau, eine Weihnachtsfeier. Es war von dieser Produktionsfirma.
Okay, aber du hattest noch keinen Job, noch nichts, oder?
Nee, ich hatte...
Es war einfach nur so jetzt, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, dass mein Auswandern ist nach Hamburg.
Genau, das war
ohne
so...
Ohne irgendwie, sehr
genau.
Cool.
Ich bin da gerade 30 geworden, also ich bin im August 30 geworden. Das war im Dezember und ich dachte so, boah...
Was hast du für deinen 30. gemacht?
Da habe ich eine Abschiedsparty gemacht in Nürnberg, weil ich war 10 Jahre in Nürnberg.
Ja.
Und war dann schon weg. Im April bin ich da weggezogen.
Ja.
Und dann
bist
bin
wieder
ich
zurück.
Für meinen 30. bin ich da nochmal hin, weil ich da echt tolle Leute kennengelernt habe. Und habe nochmal alle, die ich so kennengelernt habe, in diesen 10 Jahren zusammengetrommelt. Und habe da meinen 30. tatsächlich gefeiert. Aber eher so als Abschied, weil ich wusste, das war's
cool,
jetzt.
Weil das ist so.
Ja, es war ganz gut.
Weil 30 ja so eine große Zahl ist und das ist so ein gutes. Das ist ja ein. Kapitel zumachen und Neues aufmachen.
Ja.
Ist doch cool.
Ja.
Gut, kleine Ablenkung, kleine Side-Story.
Schön zusammengefasst, ja.
Und genau, und dann nach Hamburg.
Und dann bin ich nach Hamburg, von heute auf morgen. Und dann weiß ich noch, saß ich hier in dieser Bude, hatte keinen Fernseher, hatte ein Radio und habe 91.7 XFM gehört. Jeden Tag. Ne?
Ja.
Und ja, das war eine tolle Zeit. Ich habe in der Neustadt, da wohne ich jetzt leider nicht mehr, ich wohne jetzt in Eppendorf, aber bin in die Neustadt gezogen. Das ist ein super Viertel, tolle Wohnung. Und dann war ich hier und kannte kaum jemanden.
Toll, oder?
War super.
Das ist das Coolste,
ja. Und mit Höhen und Tiefen, also weil vorher war ich so in einem riesen Kreis in Hamburg, in Nürnberg so mit, oder Fürth, mit Freunden, die Häuser, Kinder, Enkel hatten, alles, ja. Und auf einmal kommst du in so eine Großstadt, zahlst genauso viel Geld für 40 Quadratmeter wie vorher für 100 und musst mal klarkommen. Und das war die beste Ausbildung, um nicht klarzukommen, sondern um reinzukommen in dieses Leben. Allein und ja, es war gut.
Ich finde auch, ich habe fast dieses Gefühl des Neustartes und dieses sich selbst neu definieren, war ich fast schon süchtig nach einer Weile, weil ich habe das auch öfters gemacht, dieses komplett in woanders neu hinziehen und irgendwie nicht mehr auf diese ganzen Sachen verlassen, sich auf die Sachen verlassen wie Umgebung oder genau wissen, wo man halt alles herbekommt und einfach irgendwo hin. Das ist schon ein sehr cooles Gefühl.
Ja, weil das, also deswegen finde ich Reisen auch so toll, dass du irgendwo reingeschmissen wirst in irgendein neues System, in eine neue Kultur, in eine neue Umgebung und dann auf einmal guckst, wie fährt man hier, wo gibt es dann den guten Kaffee
oder
genau. Wie sind die Nachbarn hier, sagen die Hallo, wenn du aus dem Haus kommst oder nicht. Ich finde das toll. Und auch von Viertel zu Viertel finde ich's interessant. So. Also ich habe ja in der Neustadt gewohnt, jetzt wohne ich in Eppendorf. Es ist ja wie eine andere Stadt ziehen, das muss man schon mal sagen. Also es ist schon interessant, diese unterschiedlichen Ecken in Hamburg. Aber ich mag es gerne hier. Ich merke nur jetzt langsam, ich bin jetzt 6 Jahre hier, jetzt gerade denke ich mir auch wieder so, was kommt als nächstes? Ne?
Seven-Year-Itch sagt man ja auch.
Ja, ja.
Aber Fürth war 10 Jahre, meinst du, oder?
Fürth war 10 Jahre, aber da war schon nach 3 Jahren, dachte ich so...
Okay.
So, aber dann habe ich halt 10 Jahre ausgehalten. Meine Mutter hat mich auch nur einmal besucht, ne? Die war einmal da und hat gesagt, naja, was machst du hier? Aber das tut mir jetzt auch leid. Fürth ist eigentlich, hat sich ganz toll, also ist eine ganz nette Stadt, ne? Aber ja, ich wollte nicht alt werden.
Ich kann mich kaum noch erinnern, ich weiß es nur, ich habe so vague Fotos in meinem Kopf, wie es damals aussieht, als ja. 100 Jahren. Und dann, wie lange warst du dann hier in Hamburg, bis du angefangen hast?
Beim NDR reinzukommen. Ich weiß gar nicht, wann das so richtig anfing mit dem NDR. Also ich weiß, dass ich da dann eine E-Mail geschrieben habe an dem Programm. War das der Programmleiter oder der Innovationsbeauftragte oder so? Und wollte mich halt vorstellen. Ne? Weil es ist natürlich sehr schwer, weil ich habe ja nicht volontiert. Also ich habe keine ARD-interne Ausbildung in der Hand gehabt. Mhm. Und es war nicht so leicht, jetzt irgendwo reinzukommen bei einem anderen Sender, nur weil du bei einem anderen Sender mal gearbeitet hast. So, du hast ja, wer bist du? Ja, also... Mhm. Und dann habe ich aber zufälligerweise in einem Café zwei Leute kennengelernt, die, also es war ich saß privat allein in einem Café und dann kamen zwei Leute rein, die haben sich zu mir gesetzt, mit denen habe ich mich unterhalten. Eine davon ist tatsächlich jetzt meine sehr gute Freundin und ihr damaliger Partner war auch beim NDR und sie ist auch beim NDR und der hat mich dann mal eingeladen. Und dann haben wir da halt überlegt und rumgesponnen und dann kam meine erste Reportage, die ich dann mit denen realisiert habe. Für 7 Tage war das damals. Das möchte ich eigentlich gar nicht mehr erzählen, weil ich darauf immer noch angesprochen werde. Da ging es um Tinder. Mhm. 7 Tage Tinder, habe ich Tinder ausprobiert und haben einen Film drüber gemacht. Genau, und das war so der Einstieg beim NDR. Dann war ich da aber auch wieder ein Jahr nicht, weil... Irgendwie ja, Zeit, so, ne? Keine Ahnung, gehörst halt keinem festen Team an. Und dann irgendwann kam aber vor 2 Jahren, also ich habe dann vorher immer mal wieder was für ein NDR gemacht, für die Reportage, für Panorama, die Reporter habe ich dann was gemacht, dann habe ich moderiert und so und dann kam aber Steuerung F.
Genau. Das für alle, die es nicht wissen, das ist ein Funkformat.
Yes. Genau. Genau, da bin ich jetzt seit 2 Jahren und das ist super, da Wenn da bleibe ich auch.
Ja,
ja, ich liebe Steuerung F. Es macht so einen Spaß dort. Das ist ein super Team, tolle Filme und da kann ich richtig.
Da arbeitest du auch mit Gunnar. Das ist auch ein Kollege von dir, richtig?
Genau,
das ist
der Gunnar.
Der Gunnar.
Gunnar, den kennst du, weil du auch bei Rocket Beans bist.
Genau,
ne?
Ja. Durch Rocket Beans kenne ich den. Ja,
ja, ja, Gunnar ist Kollege. Den kannte ich vorher tatsächlich nicht. Mhm. Und der schwirrt bei uns immer rum und macht auch bei Steuerung F mit, genau.
Und da bist du jetzt, wie lange hast du gerade gesagt?
2 Jahre.
2 Jahre und da willst du noch weitermachen. Und was für, jetzt kommen wir nämlich immer mehr ins Gespräch, es war ein schönes, wunderschönes Gespräch, jetzt kommen wir ein bisschen in andere Farben dieses Podcasts, weil da hast du ja schon mehrere Reportagen gemacht und was war denn von denen das übergrößte oder das... wie sagt man, überwältigstende?
Also das Letzte, was glaube ich so am nachhaltigsten war jetzt die Sea-Watch. Mhm. Wir waren 3 Wochen auf der Sea-Watch im Juni, wo Carola Rakete die Kapitänin war. Mhm. Und darüber haben wir eine Reportage gemacht. Wir sind eigentlich mit der Motivation hingegangen, dass wir für Steuerung F einen Film darüber machen. Dazu muss man sagen, ich war vor 3 Jahren schon mal auf einem Schiff von SOS Mediterranee und habe schon mal eine Reportage gemacht vor 3 Jahren. Mhm. Das war noch in Zusammenarbeit mit WDR und NDR. Und seitdem tangiert mich das Thema. Da hat man natürlich einen anderen Blickpunkt oder Blickwinkel drauf, wenn man da selber schon mal mitgefahren ist und so, dann bleibt das Thema einem treu. So, man will immer wissen, was ist da draußen eigentlich los und so. Und ich habe das Thema öfter auf den Tisch gelegt, aber irgendwie kam das dann nie zustande. Und jetzt, als es immer wieder jetzt dazu den Fällen kam, dass Schiffe so Probleme haben, einen Hafen zu finden. Haben wir dann im Juni gesagt, okay, ja, fahr da mit. Und dann sind Jonas und ich, mein Kollege.
Ihr wart zu zweit.
Wir waren zu zweit. Jonas Schreik, genau, und ich, weil also Jonas ist Journalist auch, aber er kann halt auch filmen, also er ist VJ und Autor und der hat halt hauptsächlich die Kamera gemacht und genau, dann waren wir zu 2-3 Wochen auf der Sea-Watch 3 und daraus ist ja dann so ein Riesending entstanden, das war uns gar nicht, das war niemandem klar, dass es so ein Ausmaß nehmen wird, dass wir dann zurückgekommen sind, erstmal 15 Minuten für Panorama abgeliefert haben, damit die ganze Welt da draußen mal innerhalb der ARD versteht, okay, was ist da eigentlich passiert? Die waren ja da dabei. Dann haben wir unser Steuerung F-Reportagestück gemacht und dann haben wir jetzt zum Glück, das fand ich super, noch eine Dokumentation darüber machen dürfen.
Wie lange?
1 Stunde 45 Minuten.
Mhm.
Die ist richtig lang.
Cool.
Und das ist super, weil da sind wir als Reporter kommen da gar nicht mehr drin vor, sondern da haben wir jetzt endlich mal die Zeit bekommen, auch den Geflüchteten halt eine Stimme zu geben, dass die mal ausgiebig in langen Interviews erzählen können, was haben die eigentlich erlebt, wie geht's denen und so. Ja, es war schon ganz
gut. Wo wurde das ausgestrahlt dann?
Das haben wir, das läuft im in der NDR-Mediathek, kann man das sehen. Und der Dokumentarfilmplatz des NDRs ist leider recht spät, das ist immer um 0 Uhr. Und dann ist es aber in der Mediathek abrufbar. Und wir durften damit auch ins Kino. Wir haben ein paar Kinovorstellungen gemacht. Ja.
Oh.
Ja. Ja.
Ja. 12 Uhr, das ist schon...
Ja, das ist halt der Dokumentarfilmplatz. Aber gut, man, heutzutage kann man ja alles,
online. Genau, wer guckt linear noch Fernseher?
Eben.
Dass ich das weiß, wie man das sagt.
Linear, ja, das heißt, hat mich jetzt beeindruckt. Das muss ich sagen.
Selbst
ja.
Beeindruckt. Ja. Ich dachte so, ich vorbereite dieser ganzen Fachjargon. Auch Jargon, oh ja, jetzt habe ich halt von dir geklaut.
Ach, habe ich das gesagt?
Ja, ehrlich? Und ich war so, wow.
Toll.
Oder? Ich glaube, du hattest es gesagt.
Egal, ich nehme es.
Ja, ich... Ich kann mir gar nicht das richtig vorstellen. Also wenn du sagst, du warst ja schon mal dann auf dem Boot vor ein paar Jahren, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe natürlich, werde ich immer gebrieft, wer zu Gast kommt und so. Und ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Und während dem Lesen habe ich schon gemerkt, dass ich...
Dass man sich das nicht so vorstellen
kann. Ja, und dass das so eine Überwältigung von Traurigkeit kommt. Also so, aber nur naiv das zu lesen oder naiv... meinen vorzustellen, ist sofort
Ja, ich glaube, das Interessante ist, dass wenn man so auf diesem Schiff ist, ne, dann, also man gewöhnt sich so unfassbar schnell an das Leben auf diesem Schiff, also an das System, wie das funktioniert und aber klar, ich glaube nicht, dass jeder dafür geeignet ist, bei so einem Schiff mitzufahren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wer sich Sachen sehr, sehr nah ans Herz holt, der ist da vielleicht nicht so gut aufgehoben, weil du keinen Rückzugsraum hast. Und weil die, natürlich kümmert man sich untereinander auch um sich, um das Team dann da vor Ort. Und Jonas und ich haben uns auch gut umeinander gekümmert, wenn wir gemerkt haben, so, boah, jetzt ist so richtig so eine Durchstrecke da an Gefühlen und an Überforderung oder sonst was. Aber am Ende ist diese Crew... Wir waren ja nicht die Crew, aber diese Crew, die ja da ist, die müssen sich ja um die Geflüchteten kümmern. Deswegen sind die da. Also wenn da jetzt noch das Team irgendwie alle 5 Minuten nicht mehr kann, dann sind die ja fehl am Platz. Also man braucht da, glaube ich, schon Leute, die sich auf so einen Job bewerben.
Weil wenn man dann zu sehr die ganze Zeit über sich selbst denkt, oh mein Gott, mir geht's so schlecht, weil es denen schlecht geht.
Bringt keinem was, genau. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig für diese ganzen NGOs zu gucken, wen nehmen wir da, wer fährt da mit, wie belastungsfähig sind die. Es gibt auch vorher so Fragebogen, die ausfüllen müssen, wo Fragen drin stehen.
Psychologische wahrscheinlich.
Genau, so
auseinandergenommen wird.
Sind sie bereit, Tote zu sehen oder so. Ne? Also solche Fragen werden dir dann gestellt. Und damit muss man sich dann schon einmal auseinandersetzen. Damit ist es aber, glaube ich, noch lange nicht getan, dass du dann psychisch total safe bist. Also es gibt danach auch Debriefings für so Crewmitglieder, dass da Therapeuten sind, die sich dann um die kümmern, falls sie das irgendwie nicht verarbeiten können oder so. Aber da sind die, glaube ich, ganz gut.
Hast du das auch alles mitgemacht dann? Hast du auch ein Debriefing?
Nee, ich habe das nicht gemacht. Also auch der NDR stellt dann, das war auch damals beim WDR, stellt Journalisten dann Psychologen zur Seite, wenn man das in Anspruch nehmen möchte. Also es ist so das Erste, was sie einem dann auch sagen, ist, ey, seid da ganz offen und ehrlich, wenn ihr jemanden braucht, wir stellen euch da alles zur Seite, wenn ihr das Bedürfnis habt. So, da kannst du auch in sehr privaten Gesprächen das klären und so, aber ich für mich habe das nicht gebraucht. Mhm. Ich glaube, am Ende zu tun...
It's like I'm emotionally cold and dead inside.
Ja, genau.
So, that was no problem.
Dann geht mich gar nicht. Nein, also es ist... Also ich weiß noch, meine Mitbewohnerin, die war da, total eine gute Freundin von mir, Maite, die haben mir so viel geschrieben immer mal wieder und die waren so da in dem Moment. Und ich glaube, wenn du da privat gut aufgehoben bist, dann hilft das schon mal.
Absolut, ja.
Und am Ende musst du es dann halt für dich auch verarbeiten. Und ich war schon mal auf so einem Schiff vor 3 Jahren und das war viel schlimmer. Da bin ich auf diese Welt dann hier erstmal gar nicht klargekommen. Ich meine, da sind Leute ertrunken. Ich erinnere mich noch, wie ein Typ zu mir sagte, hey, my sister, where is my sister? Und ich dann zu den Ärzten gegangen bin und ich gesagt habe, was soll ich denen denn sagen? Dann haben die einfach gesagt, sag denen nichts, das ist dann unsere Aufgabe so. Weil du weißt, wenn deine Sister jetzt gerade nicht hier sitzt, dann ist sie nicht da, dann hat sie das nicht überlebt. Dann
oh
ist,
mein Gott.
Ja. Und das war total schwer und da bin ich auch wirklich so, ich erinnere mich noch, wie ich damals unter der Dusche stand und so geheult habe, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber auch auf dem Schiff waren dann Leute, so Vertrauenspersonen, wo du einfach dann auch hingehen konntest und die das verstanden haben. Und da haben die dich halt, musst halt einfach mal heulen.
Ja, natürlich, so. Das ist wahrscheinlich die beste Therapie, das
weiß man. Weil du kannst, was willst du machen? Also, und es wäre auch naiv, wenn man sich vorher nicht mal damit auseinandergesetzt hat, was einem da widerfahren kann, wenn man da mitfährt auf so einem Schiff. Und es ist, die Zahlen sprechen da für sich. Also es ist halt einfach die tödlichste Fluchtroute übers Mittelmeer und die Chance, da eben auf ein nicht mehr seetaugliches Plastikboot zu treffen, was kurz vorm Untergehen ist, ist sehr hoch. Und zeigt aber halt eben nur, wie wichtig es ist, dass man da hinblickt und klar macht, hey, das sind Missstände, das sind sterben Menschen auf der Flucht. Und deswegen fand ich es auch gut, dass Steuerung F gesagt hat, hey, okay, wir machen diesen Film und wir lassen euch da mitfahren.
Ja, so. Ja.
Gerade was die Zielgruppe auch betrifft. Also es ist halt so, man
genau,
kriegt
das... Genau, weil bei Funk sind relativ, sage ich auch mal für die Zuhörer da draußen, das ist ja relativ jüngeres Publikum.
Ja. Genau. Also, ich finde es...
Wann war das?
Mit der Sea-Watch jetzt, meinst du? Das war im Juni. Wir sind am 9. Juni mit dem Schiff rausgefahren. Bis zum 27., 29., irgendwie 3 Wochen waren wir dann auf dem Schiff, ja. Ja. Ja.
Ja.
Aber wie, also, ich...
Ja, ich glaube, dass... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, bitte. Nee,
nur Schlussfolgerung, oder weil du meintest, weil man das braucht, und das wollte ich nur nochmal bestätigen, dass das wirklich wichtig ist und dass man, wie du auch gerade gesagt hast, dass mehrere Menschen dafür, dass man das noch gebrieft wird oder getestet wird, ob einer das machen kann, weil das wichtig ist, dass es gezeigt wird und wichtig, dass es auch Menschen gibt, die das machen können und es super wichtig ist. Und dass ich halt einfach merke, bei mir ist es so, wenn ich manchmal, wenn ich einen Obdachlosen sehe und vorbeilaufe, dass das, dass ich fast gelähmt werde. Und ich weiß gar nicht, woher, ob das bestimmte psychologische oder körperliche Gründe, warum das passiert, aber dass man halt irgendwie das nicht wahrnehmen kann, wenn man zum Beispiel jetzt, was weiß ich, ein Fuß, der offen ist und der verwundet ist und das ist halt von diesem Menschen, dass dein ganzer Körper eher zusammen, also bei mir ist es so, dass es so zusammen, wie heißt das, angespannt wird und ich fast ja nicht weiß, wie man da so gelähmt so. Und ja, damit könnte man halt nichts anfangen mit mir.
Ja, ich glaube nicht umsonst ist es überlegt, also kann auch nicht jeder irgendwie sich vielleicht in den, weiß ich nicht, im Pflegeberuf sein oder irgendwie als Krankenschwester arbeiten oder so, selbst als Arzt oder so. Ich glaube, es ist halt, es gibt, glaube ich, schon so Berufsgruppen, die sind nicht für jedermann geeignet. Da muss man sich schon wahrscheinlich damit auseinandersetzen, vertrage ich das, kann ich das nicht. Ja. Ich glaube, einiges kann man dann auch lernen und man gewöhnt sich dran. Aber ein paar Sachen, glaube ich, es gibt manche Menschen, und das ist ja auch vollkommen legitim, die einfach bis zu einer gewissen Grenze können und dann darüber nicht hinaus. So, und dann wird es zur Qual. Und bei so einem Schiff oder auch in anderen Krisengebieten, ich meine, es gibt Journalisten oder auch vor allem ehrenamtliche Helfer, wo die überall unterwegs sind und mit was für einem Leid die konfrontiert werden und so. Das, glaube ich, kann eben auch nicht jeder Journalist machen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie weit ich gehen könnte so in der Berichterstattung mit dem Hin- oder Zeigen und Festhalten von Missständen. Weiß ich gar nicht, wo da meine persönliche Grenze ist, aber ich glaube, es ist legitim, dass jeder so seine Grenzen hat.
Wo siehst du dich in 4 Jahren?
Oh Gott. Ernsthaft? Oh mein Gott.
Du kannst mich auch gleich fragen, dann weiß ich, ich weiß nicht.
Ich keine Ahnung, ey. Egal,
karrieremäßig.
Egal, wo ich mich bisher gesehen habe, ist es nichts eingetroffen, also von daher.
Du siehst dich auf jeden Fall nicht in Fürth wieder zurück.
Nein, das in Fürth sehe ich mich nicht. Ich sehe mich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich mich sehe. Also ich bin ein sehr leicht zufriedener Mensch, muss ich sagen. Zufriedenstellender Mensch, ja. Ich brauche nicht so viel, aber natürlich will man sich weiterentwickeln. Ich mag das, was ich tue, beruflich. Ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, wenn da noch was kommt. Mhm. Was weiß ich gerade nicht. Ich werde gerne entdeckt. Mhm. Tut nur keiner. Ich will nicht, dass ich jemandem hinterherlaufe. Ich will, dass jemand sagt, boah, das, weißt du, so. Mhm, deswegen finde ich es immer schöner, wenn was auf mich zukommt ich dann da performen kann.
Ja, als dass es andersrum ist.
Ich habe auch gemerkt, sobald du dich anbietest, bist du uninteressant. In einigen Bereichen.
Ja, also da gibt es wahrscheinlich Pros und Kontras zu der Aussage, aber vor 100 Jahren hatte ich einen Freund und wir waren beide, ich war ein sehr ekelhafter Streber oder so, also beim Studium für Schauspiel war ich immer sehr fleißig und wollte halt immer irgendwie so 5 Monologe und sowas und war immer so, lasst mich den Löwen spielen. Und mein Freund war damals halt eher so, es kommt, was kommt. Mhm. Und er hatte natürlich immer Erfolg und alle wollten ihn. Und ich war immer so, ist halt dieser, deswegen, ich weiß, was du meinst, dieser Druck, der dann auch da entsteht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite.
Zeigt das Interesse.
Ja. Aber es ist halt so ein, es ist schon eher so ein Tanga-Tanz. Ist das Tanga?
Tanga-Tanz?
Das ist nicht Tanga-Tanz. Tango. Tango-Tanz. So. ich tanze den Tango gerne im Tanga. Das heißt, über einen Schritt vorwärts, einen Schritt zurück. Man macht ja immer so ein bisschen ausbalancieren.
Das stimmt.
Aber dieses romantische Gefühl von, ich will entdeckt werden, ich möchte gerne einfach
angefragt
werden. Ja. Das ist schön.
Ja, es ist schön. Es ist wie, ich finde es halt schön, zum Beispiel vor 2 Jahren war ich Silvester allein zu Hause, ne? Mhm. Weil mich keiner gefragt hat, was ich mache, weil ich mir vorgenommen habe, ich frage jetzt mal auch niemanden.
Ah.
Und die Konsequenz war, ich war allein zu Hause.
That's a very sad story.
Ja, das ist a sad story, ja. Aber das meine ich mit dieses,
man will gefragt werden.
Man will gefragt werden.
Aber bei mir war es so, mein Bruder ist so jemand immer der gewesen, der ganz viele Freunde hatte und immer so eine ganz feste, starke Freundschaftsgruppe hatte. Wo ich gemerkt habe, so der muss nie... das ist so eine Familie. Das ist klar, so einer macht entweder da und dann werden alle eingeladen und sowas. Und das ist halt so eine Einheit, ja, so eine Klassendingens. Und ich war nie so, weil ich nicht so viel Zeit investiert habe für Freundschaften. Irgendwie war ich immer so eher so, ich pieke mal immer überall hin und fand das immer so ein bisschen einengend, Und da fand ich, das war nämlich auch ein Silvester-Moment, wo ich gemerkt habe, wo ich einfach gedacht habe, er muss dich nicht fragen, was er macht, sondern das wird entschieden. Und ich war so, und dann konnte ich mich nämlich nicht entscheiden und habe einfach 4 Sachen gemacht.
Oha.
Ja. Nur 3 Sachen. 3 Sachen gemacht und am Ende hatte ich ganz schlechte Erfahrungen. Also war ganz schlimm. Am Ende hatte ich, die Geschichte?
Ja, bitte, erzähl sie.
Am Ende hatte ich, ich war nämlich ganz oft auf verschiedenen Veranstaltungen, bin dann halt dahin, dann halt Taxi und nächste. Und die letzte Station war halt natürlich, bin ich irgendeinem Jungen hinterher gerannt, wo ich dachte, den sehe ich dann auf der Party. Natürlich nicht gesehen, dann besoffen gewesen und habe einen anderen Typen mit nach Hause genommen. Und dann stellte sich das, während ich dann irgendwie im Bett vernüchternd werde, merke ich, holy moly, this guy is a total douchebag. Und dann... musste ich den halt, dann ist er halt nicht gegangen. Der war dann halt einen ganzen Tag da und ich habe dann halt, ich habe irgendwas erzählt, warum der gehen musste, aber
genau, es war dann aber am 1. Januar dann nach Hause zu gehen, ist auch so bitter.
Ja.
Oder?
Ja, das ist schon.
Ja, nee. Was machst du dieses Jahr? Das darf man jetzt fragen, komm.
Das darf man
nicht. Letzte Novemberwoche, man darf fragen, was machst du Silvester?
Dieses Jahr bin ich in Sri Lanka, deswegen
muss
ich irgendwas da machen.
Toll. Mit wem?
One of my many lovers.
Oh, toll. Ja, schön.
Ich weiß noch nicht, welchen ich da mitnehme.
Ja, guck mal. Ja, klingt doch noch was.
Und jetzt, und weißt du, was du was machst?
Ich bin in Marokko bei meiner Familie.
Genau.
Ja, ich werde da mit meinen Eltern, ich habe meine Eltern so wenig gesehen dieses Jahr, dass ich mich entschieden habe, tatsächlich 4 Wochen nach Marokko zu gehen. Meine Eltern leben nicht in Marokko, die leben in der Nähe von Köln, aber wir haben da ein Häuschen auf dem Acker von meinem Opa und da nehme ich mir vor, so richtig so Landfrau zu werden.
Okay.
So richtig mit die 3 Kühe, die wir noch haben, rausbringen und ja, melken.
Ihr habt noch 3 Kühe?
Ja, meine Tante so. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, was gerade ansteht, ich glaube Bohnenernte oder so und Spinaternte.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja, die Bohnenernte habe ich schon mal gemacht. Harte Arbeit, ne? Geht so ein Rücken.
Absolut.
Alles und das sind so viele Mücken dann auch die ganze Zeit, ne? Und ich bin da so empfindlich. Aber das mache ich, ziehe ich durch. Ich muss mich mal wieder spüren. Ja. Das klingt so doof, ne? Das klingt wie in einer billigen Frauenzeitschrift. Aber absolut. Ich habe so das Bedürfnis, mal wieder dieses Gefühl zu haben, ich stehe morgens auf, ich muss erstmal Frühstück machen. Dann muss ich erstmal die Wohnung putzen. So, dann muss ich aufs Acker. Dann muss ich auch was pflücken, dann muss ich das verarbeiten. Dann ist der Tag schon wieder fast rum, dann kommt jemand zum Tee. Und dann gehst du auch schon um 21 Uhr ins Bett. Da habe ich so Bock drauf.
Ja, kann ich komplett gut verstehen.
Das mache ich jetzt.
Das ist schön. Ich weiß noch, mir ging es mal nicht so gut und mein Vater, also so einfach so viele Probleme und man wird ja so überrannt mit seinen ganzen Gedanken und das war halt schon eine längere Zeit und mein Vater meinte einfach nur, du musst mal wieder körperliche Sachen machen, also körperliche Aufgaben. Mhm. Aber ich war in der Großstadt und da habe ich mich sogar auf Craigslist habe ich so reingeloggt und dachte, naja, okay, ich arbeite jetzt beim Bau und habe mich so beim Bau beworben.
Ehrlich, hast du noch was gekriegt?
Nee, ich habe dann halt, im Endeffekt war es dann so, dass ich, absurde Geschichte, dass ich dann damals, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, habe ich sie schon mal erzählt? War hier?
Wer ist denn da? Ach, der hört die ganze Zeit mit hier, der Typ. Wie heißt der Kollege nochmal?
Chris.
Ach, Chris ist die ganze Zeit hier hinten dran.
Ja, wir hören uns noch.
Ist ja irre, das tut mir ja leid.
Nee, Chris, der lacht sich die ganze Zeit kaputt. Ich sehe das.
Ach ja, findest du es gut?
Ja, er findet es richtig gut.
Okay, cool.
Ich würde schon sagen, das ist eine der besten ever.
Ja, sorry, das schneidet ihr dann immer raus. Ne? Das war, zum Ende sagt ihr immer, das war einer der besten und dann schneidet ihr es raus.
So. Nee, auf jeden Fall hat mein Vater gesagt, genau, mach das. Beim Bau angemeldet und dann... Genau, ich hatte damals ein Auto, wo ich hinten, ich hatte ein Cabrio gehabt.
Ach.
Und ja, so ein billiges, also so ein, genau. Und auf jeden Fall habe ich so, ich wollte so dieses Cabrio-Ding runter machen.
Ja.
Und habe dann einfach die ganze Zeit zu kräftig dran gemacht, zu kräftig, weil es nicht runterging. Und ich habe die ganze Zeit nur, ich war halt ungeduldig. Und daraufhin hat sich die hintere Scheibe einfach gebrochen. So, und war dann halt kaputt. Und ich war auch wirklich, das war ein Schrottauto, ich habe mich nicht wirklich drum gekümmert. Habe ich die Glasscheiben auch nie weggemacht. Die waren halt einfach hinten, keiner konnte hinten sitzen. Und das war dann, es hat auch nicht viel geregnet, es war in Los Angeles. Und es hat dann halt einmal doch richtig heftig geregnet. Und die ganze hintere Teil war nass.
Ja, das kriegst du ja das drauf.
Und genau, dann ging Elektrik nicht, wie heißen diese? Anschnallgurte ging auch nicht oder ging nur so irgendwie ab und zu. Und auf jeden Fall musste ich dieses ganze Wasser rausschleppen. Ja, also und das hat sehr lange gedauert und es war sehr physical. Und danach habe ich gemerkt, nee, ich will kein Physical Work mehr machen.
Nein.
Das war wirklich...
Aber es ist so befriedigend.
Das war, wo ich gemerkt habe, so, ich will auf dem Bau. Ich habe eine Stunde lang einfach nur Wasser aus meinem Auto rausgeschippt.
Ja, okay.
Und das war schon, ich wollte...
Ja, es sind auch wieder so Luxusprobleme. Jeder, der jetzt als Handwerker arbeitet, denkt sich auch so, ey, ihr Hühner. Ja,
nein,
ja, so.
Ich habe ja, mein Vater hat ja das auch wieder, der hat halt, deswegen Bau ist, weil mein Vater hat auf dem Bau, wir haben Häuser geerbt von seinem Opa und die hat er halt renoviert und da habe ich mein Taschengeld bekommen, indem ich halt auch...
Mitgeholfen hast du hoffentlich, nicht du mitgeholfen hast.
Payroll. Nee, ich habe, und deswegen so zum Beispiel, wenn ich am Bau vorbeifahre und Zement rieche und so, ist das alles so Kindheitserinnerung. Ich habe halt Zement gemacht und so, was man halt als Kind noch so machen kann, als Teenager so irgendwo hämmern und sowas.
Macht man das heute eigentlich noch? So, wenn ich so durch Hamburg laufe, ne? so wenn ich so ins Café gehe, samstags dann mal, da sind da so viele Kinder. Und ich denke mir so, boah, ey, ja. In eurem Alter war ich samstags echt woanders.
Ja, als...
Ja, oder? Ich bin halt so... Deswegen, willst du auf dem Land leben irgendwann?
Ja.
Ich auch.
Ja.
Also ich frage mich, wann ist denn...
Für einen Zeitraum.
Ja, ich will, wenn ich alt bin, auf jeden Fall wieder zurückkommen.
Aber da möchte ich gerne am liebsten in so einer Stadt mit einer anderen Sprache, in so, also vielleicht halt irgendwie nicht aus Deutschland,
ne?
Wenn man nichts mehr versteht. Nee, aber so vielleicht irgendwie, also so auch wieder romantisierend, irgendwie in Frankreich oder Spanien oder Japan.
Ja, also irgendwo weit weg, wo man so, ja, aber ich würde auch gerne aufs Land irgendwie, aber alleine, weißt du, denkst du auch so alleine, man wird vielleicht depressiv dann, aber so irgendwann mal aufs Land, also ich fand meine Kindheit super da.
Ja, da, wo war das Land?
In der
Nähe von Köln?
In der Nähe von Wermelskirchen, also es hieß Dünn, das Dorf, ich bin Dünn aufgewachsen, waren 2000 Einwohner, glaube ich, super, also wirklich, wir sind da, ich habe da rumgeräubert, das war toll, ich war immer die Schlechteste beim Rumräubern, muss ich auch zugeben, ne? Sind alle mal auf die Bäume und ich so, nee, traue ich mich nicht. Also dann habe ich es immer dann gemacht.
Ich liebe diesen Busch.
Ja. Habe ich es immer dann gemacht, wenn keiner geguckt hat, weil ich immer so eine Hemmung hatte. Das geht mir heute auch noch so. Aber ich fand das super. Und ich frage mich das echt oft so jetzt, was macht ihr eigentlich? Ich muss mal wieder junge Leute kennenlernen, so 17-Jährige. Was machen die eigentlich in der Stadt? Mit 17 war ich auf dem Land. So. Da habe ich mich tatsächlich noch mit Freunden zum Federballspielen verabredet.
Nee, ich glaube, die sind.
Das macht man nicht, ne?
Federball-Ära ist vorbei. Also, ja. Ich glaube, 17. Was habe ich mit 17?
Tischtennis habe ich gespielt auf der Tischtennisplatte am Schulhof.
Ja.
Ja, scheiße. Jetzt denkt man sich so, boah, was aus der geworden ist. Na, ein Glück.
Hätte man nicht.
Naja.
Zuerst mal hier Gelo Revoice. Hier wollte ich dir noch anbieten, weil du.
Habe ich dabei, tatsächlich.
Oh, du kriegst aber das auch noch
mit. Das darf ich auch mit?
Ja.
Das heißt, es war es jetzt, ne? Also, wenn man ein Geschenk kriegt, heißt es ja, es war es jetzt.
Wir sind jetzt schon, wir nähern uns, oder? Wir nähern uns, wir sind schon gut drüber.
Ja, sind wir schon drüber.
Aber, wirklich.
Es war wirklich nett, ne?
Es war richtig nett.
Ich fand das auch.
Ich mag dich voll gerne.
Ich mag dich auch. Wie heißt du nochmal?
Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.